Guten Morgen, wir haben einen guten Gott. Wir haben es nur noch nicht verstanden. Das ist unser Problem. Gott meint es so gut mit uns. Und er ist ein Menschenlieber und ein Menschenfreund. Und deswegen gibt das viel Hoffnung, deswegen gibt das einfach ganz viel Hoffnung. Yes, hab vergessen, meinen Computer anzustellen. Aber das holen wir alles noch nach. Ja, das kommt alles gut. Super. Geht's euch gut? Yes. Gott möchte uns Leben in der Fülle geben. Wir sind ja daran, im Epheserbrief zu blättern. Sind jetzt bereits beim 6. Kapitel angekommen und das ist ein super interessantes Buch. Begeistert's euch auch? Oh, yes. Es ist eine Schatztruhe, dieser Brief. Und wir haben schon viel daraus gekramt und Gutes bekommen. Sabine hat vor 2 Wochen eine exzellente Gesamtübersicht gegeben über die Waffenrüstung Gottes und den Gurt der Wahrheit, die Paulus im 6. Kapitel uns aufzeigt. Wenn ihr es nicht gehört habt, müsst ihr es nachhören auf der Homepage, unbedingt. Denn ich werde mich da kurz fassen in der Einleitung. Sabine hat das so brillant gemacht. So, ja. Weil dieses Thema ganz viel zu tun hat mit unserem Alltagsleben, mit einem siegreichen Leben im Alltag, möchten wir jeden Gegenstand dieser Waffenrüstung ein bisschen genauer anschauen. Und es ist so spannend. Sabine hat gesagt, es ist Teil auch unseres Auftrages, unserer Berufung, auch Soldaten zu sein und zusammen mit Jesus zu marschieren, nicht alleine, mit ihm in den Kampf gegen unseren Erzfeind, den Teufel, den Jesus vor 2000 Jahren bereits schon ein für alle Mal besiegt hat. Hey, das sollte uns zum Feiern bringen. Yes, assolutamente. In Epheser 6,14 steht deswegen, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Nicht halbherzig, nicht so vielleicht, hoffentlich geht's gut, sondern entschlossen. Und dann sagt Paulus, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ist das nicht gewaltig? Wir dürfen kämpfen und wir wissen schon, es kommt gut. Paulus sagt, Kind Gottes, wenn du alle diese Waffen nimmst, die ich dir bereit gemacht habe, wenn du sie aktiv benutzt, dann wirst du nicht in einer einzigen Auseinandersetzung mit dem Feind unterliegen, denn deine anvertrauten Waffen sind ihm überlegen. Wie genial! Aber es ist eine Tatsache, dass viele Christen immer wieder am Boden liegen und nicht von Sieg zu Sieg laufen, wie das eigentlich unser himmlischer Vater für seine Kinder geplant hat. Und ich glaube, es ist nicht selten deswegen, weil wir eben ein viel zu theoretisches Verständnis haben über diese wichtigen biblischen Wahrheiten dieser Waffenrüstung und nicht immer permanent in diesen geforderten Herzenshaltungen und Einstellungen feststehen. Wir befinden uns nämlich ständig im Feindesland und dürfen uns deswegen keinen Moment unbewaffnet bewegen. Und die Bibel sagt uns, wir sollen uns trainieren. Trainieren im Alltag, dass wir Experten werden. Experten um die Strategien, die Kunstgriffe, die Listen, die der Teufel gegen uns anwendet, zu erkennen und zu detektieren. Paulus sagt in 2. Korinther 2,11, denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Der versucht uns, das Bein zu stellen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten und seine Gedanken sind. Was will er, der Feind? Er will stehlen, er will zerstören, er will Unheil bringen. Und einfach noch ganz kurze einleitende Gedanken. Grundsätzlich sagt uns Jakobus 4,7, dass es wichtig ist, dass wir uns zuerst Gott unterwerfen und ihm gehorsam sind. Das ist der erste Schritt. Und wenn du das tust, sagt das Bibelwort hier, dann muss der Feind weichen, weil du ihm einfach entgegentreten kannst. Aber es ist wichtig, dass du dich Gott unterwirfst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es auch wichtig, dass wir ihm, wie es in Epheser 4,27 heißt, keinen Raum geben, die Türe nicht aufmachen, dass er Raum bekommt in unserem Leben. Und auch der Judasbrief, der ermutigt uns oder ermahnt uns nicht, einer unangebrachten, respektivlosen Kampfführung uns zu verlieren. Das ist ganz wichtig. Aber dann ist es nicht nötig, dass wir immer wieder vom Teufel reden. Es gibt Christen, die beten und reden mehr vom Teufel als von Gott. Hey, die sehen ihn hinter jeder Hausecke. Und unser Fokus soll immer Jesus Christus sein, dem allein alle Ehre gebührt. Diesem Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der zu Rechten Gottes sitzt, dem der Name gegeben worden ist, der über allen Namen steht. Über diesen Jesus sollen wir brüten, zu ihm sollen wir aufstehen, dem, der alle Gewalt und Autorität und Ehre und Macht und Herrlichkeit gebührt. Und eines Tages wird sich jedes Knie vor diesem Jesus beugen. Und deswegen soll er der Fokus sein in unserem Leben. Aber wir haben es gehört, es ist nicht wie unwichtig, dass wir die Kunstgriffe, die Strategien, die Listen, die der Feind gegen uns anwendet, verstehen, dass wir sie detektieren können und erkennen können. Und daneben mit diesen gewaltigen Waffen können wir sie unschädlich machen. So, ich nochmals diese Waffenrüstung, diese paar Verse vor. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Lenden, um eure Hüften, sagt die NGÜ. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Gewaltig! Habt ihr euch schon mal überlegt, wie Paulus zu diesen Gedanken gekommen ist? Wir wissen, Paulus, als er diesen Epheserbrief schrieb, war er in Rom und 2 Jahre lang war er unter einem lockeren Hausarrest, immer unter den wachsamen Augen eines römischen Soldaten. Die haben geschaut, dass er nicht davonrennt, oder? Und so hat Paulus die Rüstung der Soldaten oft genug gesehen, um mit ihr vertraut zu werden, um die Funktionen und die Wichtigkeit jedes Teils zu verstehen. Und durch die Inspiration Gottes begann sich irgendwann eine Analogie im Kopf des Apostels zu formen. Und Paulus hat erkannt, so wie die römischen Soldaten physische Rüstungen brauchen für ihre Kriege, brauchen wir als Christen eine geistliche Rüstung, um unseren geistlichen Kampf zu gewinnen. Ich möchte das auch nicht jedes Mal sagen, aber einmal sage ich es zur Einleitung. In der Auslegung dieser verschiedenen Ausrüstungsgegenstände gibt es theologisch ganz gewaltige Unterschiede. Und ich möchte dich ermutigen allgemein, sei nicht entmutigt, wenn du mal mit einer anderen Meinung konfrontiert wirst. Das ist nämlich ein großer Segen. Vielleicht gibt dir Gott durch diese andere Anschauungsweise einfach die Gelegenheit, deine Theologie etwas besser und gesünder noch auszubalancieren. Also keine Angst vor wilden Tieren, wenn mal jemand etwas anders sieht als du. Denke, danke Gott. Der Paulus, er hat in dieser Aufzählung diese Teile der Waffenrüstung in der Reihenfolge aufgezählt, wie sie der Soldat anzieht am Morgen. Eben zuerst der Gürtel, wie Sabine das gesagt hat. Und dann kommt dieser Panzer der Gerechtigkeit. Vergessen wir nicht. Wir brauchen einen jeden dieser Ausrüstungsgegenstände. Paulus sagt, hey, ergreife die ganze Rüstung. Wenn du den Helm vergisst oder so, hast du ein Problem im Krieg. Wenn die Schuhe vergessen hast anzuziehen am Morgen, hast du ein Problem, du. Und deswegen ist das alles wirklich wichtig. Sabine hat das letzte Mal erklärt, warum der Gurt der Wahrheit einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände ist. Weil eben wir haben es zu tun mit Listen des Teufels. Und seine erste Strategie, die er gegen die Kinder Gottes anwendet, ist, er versucht uns mit seinen Lügen ein falsches Bild zu vermitteln von Gott und wie dieser uns sieht. Und der Teufel versucht uns mit Lügen jeglicher Art, er ist der Vater der Lüge, zu verwirren, dass wir falsche Haltungen und Einstellungen entwickeln und auf falsche Bahnen kommen dadurch. Und deswegen müssen wir diesen Gurt der Wahrheit ergreifen und diese entsprechende Gesinnung uns aneignen. Nochmals, wer die Predigt nicht gehört hat, ich mache keine Repetition, sie ist so super, hört sie euch nach auf der Homepage. Aber der Feind ist nicht nur so, dass er uns einfach nur einfach mit Lügen entgegentritt. Er hat noch weitere Strategien. Heute schauen wir eine weitere Strategie an. Die zweite Strategie des Feindes ist, er klagt uns an und versucht uns klarzumachen, dass wir mit unserer Unvollkommenheit, Sündhaftigkeit, Fehlern und Versagen vor Gott niemals bestehen können. Und er gibt uns ein schlechtes Gewissen. Aber dass wir siegreich gegen diese Strategie des Teufels angehen können, beschreibt Paulus hier den Panzer der Gerechtigkeit. Das war also der nächste Ausrüstungsgegenstand, den ein römischer Soldat nach dem Gurt angezogen hatte. Und was hat dieser, ihr seht da so ein Panzer, dieser Panzer war ein Teil der Rüstung. Und wo kam der? Über den Brustkorb wurde der getragen. Was hat der abgedeckt? Die Speiseröhre, die Luftröhre, das Herz, die Lungen, mit anderen Worten, die wichtigsten Organe unseres Körpers. Und dieses Leder- oder Metallkorsett, das war nicht angenehm. Das hat den Soldaten beeinträchtigt beim Gehen. Das war schwer, das war unbequem. Und dennoch haben sie nie darauf verzichtet, weil es eine so wichtige Aufgabe hatte. Und die Strategie des Teufels, die wir heute betrachten, finden wir in Offenbarung Kapitel 12. Die Bibel ist genial, ich sage es immer wieder. Und dort beschreibt der Johannes, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Halleluja, bald ist soweit. Denn hinabgeworfen ist wer? Er spricht hier vom Teufel. Der Verkläger unserer Brüder, der sie, hört gut zu, Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Der Teufel wird als Verkläger der Kinder Gottes dargestellt. Habt ihr gemerkt, wie eifrig der ist? Der macht das nicht als Hobby. Tag und Nacht verklagt er, bringt er Anklagen. Weißt du, wieso, dass er so viel Energie in das hineinsteckt? Weil es funktioniert. Weil wir drauf hineinfallen. Und er benutzt also diese weitere lebensgefährliche Strategie, er kommt gegen uns mit Anklage und Verurteilung. Er gibt uns das Empfinden, ja, dass wir mit unserer Unperfektheit vor Gott nicht bestehen können. Und er versucht uns ein schlechtes Gewissen zu geben. Kennt ihr das? Nebenbei. Wenn der Heilige Geist uns überführt von einer Sünde oder uns auf eine Schwachheit aufmerksam machen möchte, dann macht er das immer ganz spezifisch. Er sagt dir, hör mal diesen Punkt, kehre da um. Und wenn der Teufel kommt gegen dich, dann kommt er oft mit so diffusem, unspezifischen Empfinden. Ja, irgendetwas bei dir stimmt, glaub nicht. Oder? Verstehen wir das? Das ist wichtig, dass wir das wissen. Aber eines ist klar, wo immer wir konfrontiert werden mit einer glasklaren Anklage, mit einer klar formulierten Anklage, da wird unser Leben blockiert. Wir hatten einen Mann in unserer Verwandtschaft, der Jules. Und ich zittere immer noch, wenn ich an diesen Mann denke, der ich vor meinen Augen noch so gut sehe. Er wurde als junger Mann angeklagt, Geld am Arbeitsplatz gestohlen zu haben. Zu Unrecht. Ein ganz junger Mann. Und während Jahrzehnten hat er alles unternommen, um zu versuchen, diese Anklage abzuschütteln. Der hat das Bundeshaus gestürmt. Der hat alles gemacht. Er hat es nicht geschafft, diese brutale Anklage abzuschütteln. Und selbst nachdem der wahre Dieb nach Jahrzehnten seine Schuld bezeugt hatte, war der Schaden in Jules Leben nicht wieder gut zu machen. Sein Leben war von der Anklage geprägt und verwirkt und ruiniert. Und das soll uns zeigen, dieses Beispiel, dass eine klar formulierte Anklage gegen uns unser ganzes Leben ruinieren und verwirken kann. Und deswegen gelingt es dem Teufel immer wieder so gut, Christen anzuklagen wegen ihren Schwächen und Verfehlungen. Ich möchte ehrlich sein. Wir alle hier in diesem Saal haben genug Versagen auf unserem Lebenskonto zu verzeichnen, die, wenn der Teufel sie ans Licht bringen kann, ist alles andere als angenehm für uns, oder? Und was geschieht durch diese Anklage des Teufels? Erstens verlieren wir die Freimütigkeit im Gebet. Und das Zweite, was geschieht, wenn wir angeklagt werden, bekommen wir das Empfinden, weit, weit, weit weg von dem heiligen Gott zu sein. Und ich sage dir eines, sobald Zweifel in dein Herz hineinkommen, dass Gott wirklich mit dir ist, wirst du immer verlieren im Kampf. Wenn du denkst, ja, ich bin nicht so ganz sicher, ich weiß ja, es ist nicht so gut gelaufen, ich hoffe, es schafft, du wirst verlieren, oder? Und der Teufel, der Vater der Lüge, der treibt ein ganz böses, fieses Spiel mit uns. Weißt du das aus meinem eigenen Leben? Zuerst sagt er, nein, nein, Jürg, du musst dich wirklich nicht bekehren. Hey, werde jetzt bitte nicht so fromm und schau mal ein bisschen in deiner Umgebung herum. Da gibt es Tausende und Tausende, die viel, viel schlimmere Dinge treiben als du. Aber du, nein, nein, du bist auch doch ein Lieber. Du hast es sicher nicht nötig, dass du dich bekehrst. Aber das Wirken des Heiligen Geistes war stärker. Halleluja! Ich habe Jesus gefunden. Und so nach einem halben Jahr, als ich so mit Jesus gelaufen bin, da kommt er zu mir und sagt, hey Jürg, was du willst, dein Christ sein? Du, der du immer wieder bei den genau gleichen Punkten umfällst und dann sagst, ja, ja, morgen mache ich es besser. Vergiss es doch, Jürg, und schau mal dein Gebetsleben an. Glaube nur nicht, Gott könnte dich doch so gebrauchen. Hey, vergiss es, vergiss es. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Aha. Kennt ihr das? Ein fieser Kerl ist das, oder? Was machen wir, wenn der Teufel uns wegen unserem Versagen anklagt und wir ein schlechtes Gewissen haben und wir sagen müssen, keiner mal, der hat recht. Ich habe wirklich versagt. Ich bin nicht vollkommen. Und Gott sei Dank, hat Jesus uns diesen Panzer der Gerechtigkeit bereitgestellt. Und möge Gott uns die Offenbarung immer wieder schenken, dass wir aus unserer eigenen Kraft nicht annähernd schaffen es, vor Gott gerecht zu werden. Die Bibel sagt schon zu Recht im Alten Testament in Jesaja 64, wir sind allesamt wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blumen, wie die Bretter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und wisst ihr, was dieses hebräische Wort Gerechtigkeit, das hat seinen Wortstamm, abgeleitet die Wurzel von dem Wort Geradheit. Was ist gerade? So ein Maßstab zum Beispiel, oder? Der Gott der Bibel ist absolut heilig, gerecht und absolut gerade. Und wir alle werden eines Tages an diesem haargeraden Lineal, an dieser Geradheit gemessen werden. Und die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch auf dieser Erde durch die Sünde den geraden Weg des Rechts verloren hat. Bildlich gesprochen ist er krumm geworden. Ich bin fürchterlich krumm geworden. In meiner ersten Lehre als Elektroniker mussten wir lernen, eine gerade Fläche zu feilen. Das hat viel Schweiß gekostet, aber das Schlimmste war, dann kam der Lehrmeister mit seinem geraden Lineal, zack, draufgestellt und boah, da hat es noch Täler und Hügel gehabt. Nochmal anfangen, oder? Mama mia. Menschen aus allen Rassen, aus allen Religionen, aus allen Zeiten haben gemerkt in ihrem Gewissen, dass sie krumm sind, dass sie vor dem absolut heiligen, gerechten, geraden Gott getrennt sind, dass sie in ihrer Krummheit nicht vor diesem Gott bestehen können. Und was versuchen sie? Der Mensch sagt, ich will zurück zu diesem Gott. Und so versuchen sie durch irgendwelche Leistung, durch irgendwelche Arbeit Gott zu imponieren, irgendwie gerade zu werden, seine Gerechtigkeit zu erkaufen. Und da ist der Mensch so kreativ, oder? Das veranlasst einige tatsächlich auf Nagelbrettern zu schlafen. Und sie denken, wenn ich das tue, dann ist Gott mit mir zufrieden. Andere tun gute Werke. Einige pilgern über tausende Kilometer an heilige Stätten. Einige verstümmeln ihre Glieder. Und sie denken, Gott ist dann mit mir zufrieden. Einige beten oder meditieren über Stunden, bringen unglaubliche spirituelle Opfer. Schlimm. Aber am schlimmsten, am allerschlimmsten von allen ist das, dass selbst die christliche Kirche inspiriert worden ist, dass sie gemeint hat, durch irgendwelche maßlose Opfer könne die Menschen Gunst vor Gott erhalten. Jetzt hat die Kirche begonnen, Dinge zu verkünden, die absurd sind. Total gegen den Geist des Evangeliums. Ja, wenn du 50 Mal das Unser Vater betest, dann wird dir da die Sünde erlassen. Wenn du einen Ablauf kaufst, ja, wenn du einen Ablauf kaufst, oder auf den Knien zu dieser Kapelle herauf kraxelt, dann geschieht eine Änderung auf deinem Sündenkonto. Der Gipfel von allem. Auf den Philippinen lassen sich Menschen zum Teil jedes Jahr kreuzigen. Und sie denken, oh, jetzt muss Gott doch mit mir zufrieden sein. Jetzt habe ich ihm doch ein Opfer gebracht. Gott weint nie so viel wie bei diesen Dingen. Wohlverstanden, gute Werke, gute Anstrengungen sind nicht schlecht. Aber sie können Gottes perfekte Norm niemals erfüllen. Wir sind viel zu krumm. Wir können uns selbst nie mehr gerad biegen. Unsere Sünde hat uns völlig krumm gemacht. Meine Schwester hat Querflöte gespielt. Ein herrliches Instrument, das kostet ein paar hundert oder tausend Franken. Gewaltig, Es hat einmal die Querflöte liegen gelassen auf den Armlehnen eines Sessels. Und ich bin gekommen, hab sie nicht gesehen. Zack, in den Sessel. Mama mia. Die gerade Querflöte. Eine Banane ist gerade in der Gegend. Die Querflöte war so. Das war verzweifelt, das war nicht zum Lachen. Ne? Und ich habe sie zum Instrumentenbauer gebracht. Und der hat mich angeschaut und wusste nicht mehr, was er sagen soll. Und er hat gesagt, sie, es tut mir leid, bei allem guten Willen, aber es gibt keinen Mensch auf der Welt, der so ein krummes Ding wieder gerade biegen kann. Es ist viel zu schief. Verstehen wir das? Und genauso verheerend ist Gottes Urteil über den Menschen. Römer 13 sagt, keiner ist gerecht oder keiner ist gerade, auch nicht einer. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Wir können sagen, die Kluft zwischen dem gerechten und heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist viel zu groß, dass wir durch menschliche Leistungen oder Anstrengungen sie überwinden könnten. Weil Gott aber den Menschen so sehr liebte, dass er nicht wollte, dass dieser am Ende seines Lebens in der Hölle landet, ist dieser Gott in Jesus Christus Mensch geworden. Und er ist aus sündloser stellvertretend für dich und für mich am Kreuz gestorben. Und all diejenigen, die Jesus als ihren persönlichen Erlöser annehmen, leben wie ihre Sünde, die wie eine Trennwand zwischen ihm und Gott steht, wie sie wegfällt und wie sie in eine lebendige Freundschaftsbeziehung mit diesem Schöpfer der Welt eintreten können. Und sie werden wieder angeschlossen an der Quelle des Lebens, an Gott selber. Und sie erleben, wie ihr Leben dadurch neu und dynamisierend wird und eine neue, wunderbare Dimension bekommt. Und da sagt uns das Evangelium, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerade oder eben gerecht bestehen können. Wie ist denn das? Hey? Wow! Wenn wir ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen, dass Jesus unsere Strafe und unser Versagen auf sich genommen hat, dass er als Stellvertreter für uns geworden ist, dann schauen die Augen des gerechten Gottes nicht mehr auf meine Krummheit, sondern sie schauen auf diese Geradheit von Jesus. Und so ist Jesus unsere Gerechtigkeit geworden, unsere Geradheit. Und jedes Mal, wenn der Teufel an uns anklagt, jedes Mal, wenn er uns verurteilen will, jedes Mal, wenn er uns das Empfinden gibt, dass wir vor Gott nicht bestehen können, wenn er uns quält mit einem schlechten Gewissen, dann hat er verloren. Wenn wir diese Waffenrüstung Gottes angezogen haben, diese Panzer der Gerechtigkeit, dann können wir sagen, oh Herr, auch an diesem Tag bekenne ich, dass ich dir überhaupt nichts zu bieten habe. Ich bin ungerecht, ich bin krumm geworden. Und ich habe es bitter nötig, dass du die Gerechtigkeit und Geradheit Jesus anschaust, die ich erworben habe, bekommen habe durch dein Sterben am Kreuz, weil ich das in diesem Moment für mich persönlich in Anspruch nehme. Und danke, dass du, der du von keiner Sünde wusstest, für mich zur Sünde gemacht worden bist, auf dass ich die Gerechtigkeit, die Geradheit Gottes geworden bin. Amen. Ich sage danke, Jesus, dass du mir die Lumpen der Sünde genommen hast und dass du mir ein schneeweißes Kleid geschenkt hast. Auch wenn mich heute der Teufel anklagt, weiß ich, dass du meine Gerechtigkeit, meine Geradheit bist, weil du auf Golgatha mein Stellvertreter geworden bist. Haben wir das verstanden? Ist doch gewaltig. Oh ja, diese Anklagen, diese Verleumdungen sind eine gefährliche, eine tödliche Waffe des Feindes. Aber hör mal, wenn ich die Gerechtigkeit Jesu für mich ganz persönlich in Anspruch nehme, dann kann ich Gottes Aussage in Jesaja 54,17 für mich proklamieren. Und dort steht, das ist unglaublich, keine Waffe, die wider dich geschmiedet ist, wird es gelingen, und jede Zunge, die vor Gericht wider dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von wem? Von mir zuteil wird, spricht der Herr. Ist das nicht gewaltig? Hey Leute, wow! Anklagen, sie haben keine Anrecht mehr vor dem Thron Gottes, weil Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Danken wir dem Herrn für diesen Panzer der Gerechtigkeit und ziehen wir ihn immer wieder an. Micha 7,19 sagt, dass Gott alle meine Sünden, die ich vor Gott bekannt habe, sprichwörtlich in die Tiefe des Meeres versenkte. Das ist 5 oder 7000 Meter Tiefe. Und weil das so ist, sagt er dir heute Morgen, ich möchte auch nicht mehr, dass du da gehst und wieder fischst. Denn für mich sind die Sünden nicht mehr interessant. Ich habe sie vergessen. Wow, genial. Sie sind bedeckt durch das Blut meines wunderbaren Sohnes. Ich möchte zum Schluss kommen und meine Predigt abrunden, indem wir Epheser 6 noch von einem ein bisschen anderen theologischen Standpunkt her betrachten. Es gibt einige namhafte Theologen, die vertreten die Meinung, dass diese Gerechtigkeit, um die es in Epheser 6 hier geht, sich hier um die Aufrichtigkeit des Charakters und des Lebensstils bezieht. Sie sagen, es geht um die Loyalität in Prinzip und in Tat gegenüber dem Heiligen Gesetz. Und es ist zweifellos so, wo wir ein gerechtes, ein gerades Leben führen, im Lichte des Wortes Gottes, da kann der Feind gar keine Anklage an uns herankommen lassen. Das hat zum Beispiel Jesus so gesagt, als er sagt in Johannes 14,30, wenn der Fürst der Welt kommt und er hat nichts an mir. Mit anderen Worten, er versucht mich anzuklagen, er findet nichts, hat Jesus gesagt. Keinen Grund zur Anklage. Daniel hat so gelebt, oder? Und die Menschen versuchen ihn zu beurteilen, anzuklagen, die haben nichts gefunden. Sein Lebensstil mit der Kraft Gottes hat ihm geholfen, einfach da loyal zu bleiben. Wir wissen von der Abschiedsrede des reichgesegneten Samuels, dass auch er ein vorbildlicher Wandel hatte, der wie ein Schutz war vor jeder geistlichen Anklage. Und ja, Hebräer 12,14 sagt, dass wir Menschen der Heiligung nachjagen sollen. Der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und je mehr wir uns danach ausstrecken, in einer Liebesbeziehung mit dem Geist Gottes zu stehen, je mehr wird er uns helfen, in dieser Heiligung zu leben und Jesus immer ähnlicher zu werden. Je mehr wir verliebt sind in Jesus, desto mehr werden wir lieben, was er liebt. Und hassen, was er hasst, so auch die Sünde. Und so wird unser Leben gemäß Römer 6,13 immer mehr zu einem Werkzeug der Gerechtigkeit. Und darüber freut sich Gott. Es ist das Werk des Heiligen Geistes in dir, zu dem du aber Ja sagen musst. Und deswegen bete ich auch, O Heiliger Geist, ich möchte auch heute in der Liebe und in der Gemeinschaft zu dir zunehmen. Ich möchte wachsen, Herr. Hilf mir durch die Kraft des Heiligen Geistes, dieses wunderbare weiße Gewand, das du mir geschenkt hast, nicht unnötig oder vorsätzlich zu beschmutzen. Mein Leben soll mehr zu diesem Werkzeug der Gerechtigkeit werden. Hilf mir, loyal zu sein in meinen Handlungen, auch gegenüber meinen Mitmenschen, dass meine Haltungen stimmen. Hilf mir, ein gerechtes, ein gerades Leben zu führen im Lichte deines Wortes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte, dass Menschen dich sehen in mir. Herr Jesus, wir möchten dir danken für diesen Panzer der Gerechtigkeit. Herr, wir haben verstanden, Herr. Wir können dir nichts bieten, Herr. Wir sind schief, fürchterlich schief. Und die Anklagen des Teufels sind oft gerechtfertigt, Herr. Aber wir haben heute gelernt, dass du, Jesus, unsere Gerechtigkeit geworden bist. Und dass jeder, der sich dir unterstellt, und dass jeder, der dich um Vergebung seiner Sünden gebeten hat, dass du seine Gerechtigkeit geworden bist. Herr, wir möchten dir danken, dass wir uns in dir rühmen dürfen, Herr. Nicht in unserer Stärke oder Geradheit oder Kraft, sondern in dem, wer du bist. Du bist unsere Geradheit. Und das möchten wir proklamieren, Herr. Und das gibt uns Freimütigkeit zu leben. Und das gibt uns Freimütigkeit, auch wenn der Feind uns anklagt und uns ein schlechtes Gewissen geben möchte. Herr, wir möchten auch lernen, in der Heiligung zu leben, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, und freuen uns, je mehr du in uns Gestalt annimmst, je mehr dein heiliges, makelloses Wesen in unserem Leben durchbricht. Herr, du bist ein guter Gott, Herr. Wir waren chancenlos verloren. Wir waren absolut im Minus, aber du hast uns in Jesus ins hundertfache Plus geschossen. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Haben wir nicht einen guten Gott? Wow, ich find das gewaltig, oder? Das hat mit uns so nichts was zu tun, aber Gott ist ein guter Gott. Hey, wir singen das Lied. Ist gut.